Liebe Gemeinde, ich habe heute einen etwas seltsamen Einstieg. Ich möchte beginnen mit einem ganz kleinen Wort unserer deutschen Sprache, eigentlich einer Vorsilbe. Sie besteht nur aus drei Buchstaben und heißt ver, wie vergehen oder vergessen. Dieses Ver kommt im Deutschen sehr häufig vor. Ich habe extra mal im Duden nachgeblättert und festgestellt, dass es über 40 Spalten gibt im Duden mit dieser Vorsilbe Ver. Die Sprachwissenschaftler, die Germanisten sagen uns, dieses Wörtchen Ver kann ganz Unterschiedliches bedeuten. Kann ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen haben und Färbungen. Ich möchte heute eine herausgreifen. Ich sage mal kaufen und verkaufen. Was ist der Unterschied? Bei kaufen ist die Bewegung nach innen gewendet. Verkaufen heißt, etwas wird abgestoßen, etwas Neues kommt her, etwas Altes muss weg. Das steckt in der Vorsilbe ver. Oder der Fritz wird versetzt in die 5. Klasse. Damit ist ein alter Abschnitt erledigt. Die Grundschule. Vielleicht sitzt er jetzt in der Realschule oder im Gymnasium. Jedenfalls, Altes musste weg und Neues kommt her. Er wird versetzt. Oder eine Firma, die verlagert Baumaterial von einer Stelle zu einer anderen. Jemand, der sich hier wohlgefühlt hat auf dem Schönblick, wenn die Tage herum sind, dann verlässt er den Schönblick. Das heißt, er lässt den Schönblick liegen und zieht seine Straße. Verlassen. Ich verlasse mich in vielen Dingen auf meine Frau. Das heißt, ich lasse mich einfach los und bringe mich bei meiner Frau unter und sage, die wird da schon für sorgen. Also diese kleine Vorsilbe ver mit drei Buchstaben gibt eine Änderung an. Bisheriges gilt nicht mehr. Der frühere Zustand ist aufgehoben. Altes muss weg, Neues muss her. Ich lese jetzt einen Text. Da ist eine kleine Änderung gegenüber dem, was wir bei der Lesung hörten. Einen Text aus dem Kapitel, das gestern schon dran war, ein weiterer Abschnitt aus 1. Korinther 15. Also ich lese einen Text, in dem diese Vorsilbe ver besonders häufig vorkommt. Und das ist kein Zufall. Denn hier geht es um das Ereignis, wo wirklich das Alte weg muss und das Neue her. Um totale, grundstürzende Veränderung. Wenn irgendwo diese Vorsilbe ver ihr Recht hat, dann hier, Altes muss weg, Neues muss her. Jetzt bitte ich Sie, wenn ich Ihnen den Text vorlese, ganz Ohr zu sein bei den Vorsilben ver. Einmal darauf zu achten, wie oft das vorkommt und bei welchen Verben es vorkommt. 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben können, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Vier Wörter mit der Vorsilbe ver will ich herausgreifen. Zunächst einmal steht da verweslich. Das ist die Melodie der alten Welt und des Todes. Verweslich. Dann kommen drei Wörter, die zu der Melodie der österlichen, der Melodie der neuen Welt gehört. Der Tod ist verschlungen. Wir werden verwandelt und eure Arbeit ist nicht vergeblich. Erstes Stichwort, das alte Lied, das immer noch durch unsere Welt tönt, verweslich. Fleisch und Blut, das Verwesliche, können das Reich Gottes nicht ererben. Vor einer Reihe von Jahren gab es eine Aufregung. Da hatte ein Doktor der Theologie, der gleichzeitig erklärter Atheist war, sowas gibt es also, ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Elend des Christentums. Und darin nahm er gerade auf dieses Wort Bezug, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, das Verwesliche kann nicht anziehen, das Unverwesliche. Und er sagte, das ist einer der menschenfeindlichsten Sätze, die es überhaupt gibt. Ein Stück weit kann ich ihn verstehen. Denn was wollen Fleisch und Blut? Was wollen wir Menschen mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Einfällen denn eigentlich? Was wollen wir anders als etwas Bleibendes schaffen? Etwas, das unverweslich ist, unvergänglich. Wir sprechen von unsterblichen Dichtern. Oder von einem unsterblichen Komponisten, unsterbliche Feldherren wie Alexander der Große, angeblich auch unsterbliche Schauspieler. Aber wenn wir das genauer nehmen, dann wissen wir, über all dem steht das Wort verweslich. Das ist schon eine bittere Pille, das über allen Bemühungen der Menschen verweslich steht. Ein paar Beispiele. Es lohnt sich, von hier einen Ausflug zu machen nach Schwäbisch Hall. Und in Schwäbisch Hall gibt es einen wunderschönen Marktplatz mit einem barocken Rathaus und dann da gegenüber die Michaelskirche, eine wundervolle große Freitreppe, dann die Plastik des Michael und dann betritt man diese gotische Kirche. Es ist eine herrliche Sache, für die Jahrhunderte gebaut, man möchte sagen unvergänglich, aber das Bewegendste für mich in der Michaelskirche in Schwäbisch Hall ist etwas im Chorraum vorne. Da gibt es eine rechteckige, ausgemauerte Vertiefung und um die herum zieht sich ein Geländer. Und wenn man da hineinblickt, dann sieht man lauter Totengebeine. Schön geordnet, Totenschädel an Totenschädel, Gebeine neben Gebeinen, vielleicht aus den tiefen Schichten, aus tiefen Grabungen innerhalb der Kirche oder vom ehemaligen Friedhof außerhalb, ein richtiges Beinhaus, wie man sagt. Und das Beinhaus predigt, wenn man da steht, unüberhörbar, verweslich. Das ist das Urteil. Verweslich. Oder ich denke an ein Drama von Shakespeare, das wir als Schüler gelesen haben, den Hamlet. Da gibt es eine eindrückliche Szene. Der Hamlet befindet sich, der Prinz Hamlet, auf dem Friedhof und unterhält sich mit dem Totengräber und der entsorgt gerade ein Grab und entnimmt dem Grab einen Totenschädel. Und dann sagt er, ja, weißt du, Prinz, das ist das Grab des ehemaligen Spaßmachers des Königs, des Hofnarren Yorick. Der Hamlet nimmt den Schädel in die Hand und betrachtet ihn. Das ist eine höchst eindrückliche Szene auf der Bühne. Und dann sagt er, was war darin doch für Witz, für Humor, für herrliche Einfälle, für Geistesblitze. Und der Yorick, sicher tausendmal hat er mich auf seinem Rücken getragen und seine Lippen, ich habe sie geliebt, wenn sie so herrliche Bemerkungen machten oder auch wenn sie mich küssten. Aber nun, puh, sagt Hamlet und wirft den Schädel zurück. Verweslich ist das Urteil, auch bei solch einem genialen Komödianten. 1968 hatten wir in Deutschland eine kleine Revolution. Da gab es gewaltige Demonstrationen und junge Menschen setzten sich ein für eine, sie meinten es sicher gut, für eine neue, bessere, friedlichere, antikapitalistische Welt. Es sollte alles anders werden. Einer dieser 68er hat den Satz geprägt, der Tod ist der natürliche Konter. Revolutionär. Der Tod macht auch eine Revolution nämlich, die alle unsere Revolutionen zerschlägt. Alle großen Träume, alle Weltentwürfe zerfallen und zerbrechen am Tod. Der konterrevolutionäre Tod. Urteil verweslich. Verweslich. Das ist das Gefälle unseres Lebens. Wir leben ja von Zellteilungen. Und die erste Zellteilung beginnt, nachdem Samenzelle und Eizelle miteinander verschmolzen sind. Und dann ist die Zahl der Zellteilungen, Zellteilung bedeutet Wachstum und Wachstum bedeutet Leben, die Zahl der Zellteilungen ist endlich. Das kann man sich auch sehr schön klar machen, was Altern ist. Nicht wahr? Die Leber. Es werden weniger Zellen neu geschaffen, als alte absterben. Dann funktionieren die Organe eben nicht mehr so gut. Das heißt, schon vom Geburtsschrei an, ja, schon vom Schmelzen unserer mütterlich-väterlichen Zellen sind wir unterwegs zum Tode. Das Gefälle, über dem steht, verweslich. Das ist das alte Lied der alten Welt. Mit unendlich monotonen Strophen und Wiederholungen. Und darunter das biblische Wort, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Das alte Lied der alten Welt, ein Wort, verweslich. Jetzt schlagen wir das Blatt um. Es gibt neben diesem alten Lied eben ein neues Lied. Ein Lied seit Ostern. Und diese beiden Lieder, die konfrontieren wir. Die Instrumente werden neu geputzt, sie werden österlich gestimmt. Jetzt gibt es einen wirklich neuen, revolutionären Ton, eine neue Melodie, ein unerhörtes Lied. Dieses neue Lied hat drei Strophen. Immer wieder das Wörtchen ver. Erste Strophe. Der Tod ist verschlungen. Verschlungen, das muss man wörtlich verstehen. Heruntergeschluckt. Luther hat gesagt, der Tod ist ausgesoffen. Ich habe Ihnen schon einmal eine sehr eindrückliche Geschichte erzählt, aber die passt hier so gut, dass ich wie Paulus sage, dass ich immer wieder dasselbe sage, verdrießt mich nicht. Da wird erzählt, ich habe selbst gehört, von einem Indienreisenden, der eine Plastik des Gottes Shiva dort in Indien sieht. Und der Shiva, der hat Backen wie ein Hamster und er hat einen Kopf wie ein Huhn, das gerade gut gefrühstückt hat. Und dann fragt er die Inder und sagt, warum stellt ihr denn den Shiva so seltsam dar? Und dann erzählen sie eine tiefsinnige Legende. Ja, ganz am Anfang, da war noch alles flüssig, sozusagen die Ursuppe, die Weltenbrühe. Und um den Teich herum saßen die Götter und rührten darin, so wie Frauen früher Milch rührten und schlugen, damit da feste Substanz raus wurde. Butter. So rührten sie in der Weltenbrühe und Shiva steht daneben, schaut sich das an und bemerkt, wie bei dem Rühren Gift entsteht. Weltengift. Und dieses Weltengift wird später einmal alle Atome durchziehen und zerfressen und zersetzen. Und da packt den Shiva das Mitleid. Und da wirft er sich auf den Bauch und da robbt er an diesen Teich heran und dann beginnt er zu schlürfen und zu saugen. Und dann schafft er eine Deponie für das Weltengift. Deshalb hat er so Hamsterbacken. Deshalb hat er so einen ausführlichen Kopf. Er hat das Gift deponiert. Aber das wissen wir ja, mit den Deponien ist es so eine Sache. Man kann in einem Salzbergwerk in der Tiefe atomares Material deponieren. Es darf bloß kein Erdbeben kommen und das Ganze wieder an den Tag bringen. Shiva schafft eine Deponie. Shiva ist viel zu vorsichtig, bei all seinem Mitleid das Gift herunterzuschlucken. Das wäre nämlich auch für ihn tödlich. Darauf sagte der Indienreisende, da konnte ich ganz kurz und schlagend sagen, was Karfreitag und Ostern bedeuten für uns Christen. Jesus Christus hat das Weltengift nicht nur zur Deponie gemacht, sondern heruntergeschluckt. Das bedeutete seinen Tod. Aber nun hat das Weltengift alle Energie verloren. Nun ist es neutralisiert, nun ist es verloren. Und er selber wurde aus dem Tod auferweckt. Das ist eine neue Dimension. Des Todes Tod hat ein Schwabe einmal ein Büchlein überschrieben. Das geschah zu Karfreitag und Ostern. Der Tod ist ausgesoffen. Muss man sich deutlich machen. Das hat Konsequenzen auch für unsere Sprache. Manchmal sind wir in unserer Sprache ja gedankenlos. Da sagen wir von etwas, das wir für ganz sicher halten, das ist todsicher. Aber merken Sie, das ist die Sprache der alten Welt. Das ist für Christen ein unanständiges Wort. Ein unchristliches, ein gottloses Wort. Todsicher, als ob der Tod noch sicher wäre seit Ostern. Ein ganz unsicherer Kantonist ist er. Auf den kann man sich jedenfalls nicht verlassen. Da ist das Amen in der Kirche schon sicherer. Und am sichersten das Amen, das Gott am Ende der Welt sprechen wird. Also brauchen wir neue Wörter. Nicht todsicher müssen wir sagen, sondern ostersicher. Auferstehungssicher. Christusgewiss. Es muss bis in unsere Sprache hineingehen, dass wir von Ostern herkommen. Und von daher beginnt Paulus in unserem Text ein Spottlied auf den Tod zu singen. Tod, wo ist dein Stachel? Bach sagt in einer Kantate, der Tod ein Spott ist worden. Also du Schlange, beiß doch, hast ja keinen Zahn mehr. Du Wespe, stich doch, wo ist denn noch dein Stachel? Du Bestie, friss mich doch, dir fehlt ja das Gebiss. Du Henker, würch mich, aber du bist ja ein muskelloser Schwächling. Breiten Rücken können wir Jesu, des Ostersiegers können wir das riskieren. Die Mächte der alten Welt zu verspotten, denn Jesus siegt. In der alten Christenheit gab es eine wunderbare Stück Liturgie, das haben wir auf dem Schönblick noch nicht, Das war das Osterlachen. In der Nacht des Karsamstag saß man beieinander völlig im Dunkeln. Es brannte eine Kerze und dann wartete man auf die Mitternacht, wo der Karsamstag sich wendete in den Ostertag hinein. Und dann explodierte diese Stille, die über der Gemeinde lag, in ein lautes Lachen. Risus Paschalis heißt das Wort. Das Osterlächeln. Tod und Teufel soll sich schämen. Die neue Welt ist eingebrochen. Mit diesem Osterlachen, vor dem die Dämonen fliehen, sind wir Protestleute, Protestsänger gegen den Tod. Das war unsere erste Strophe des neuen Liedes. Der Tod ist verschlungen. Zweite Strophe beim neuen Lied. Wir werden verwandelt. Jesu Ostern ist kein privates Ostern für einen privaten Karfreitag. Also, weil Jesus so schön und gehorsam gestorben ist, wird er für sich von Gott auferweckt und ins Leben neu hineingeführt. Nein, Jesu Auferweckung ist Weltenwende. Da wird alles neu, alles ist neu programmiert. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Jetzt steht Verwandlung kontra Verwesung. Die Verwesung sagt, aus neu macht alt, aus etwas wird nichts. Aber die Verwandlung sagt, aus alt wird neu, aus nichts wird etwas, das ist Schöpfung, aus Tod wird neues Leben. Freilich, auch wir haben das mit der Verwesung noch vor uns und wir sind keine Schwärmer. Was die dunkle Todesnacht uns auch für Gedanken macht, heißt es im Gesangbuch. Es gibt von Albrecht Dürer einen eindrücklichen Kupferstich, Hieronymus im Gehäus. Hieronymus ist der große Bibelübersetzer gewesen. Und Hieronymus, der sitzt da in seiner Zelle, an seinem Schreibtisch und hat da dicke Folianten. Und wenn er die Augen hebt, dann schaut er aufs Fenster. Durch das Fenster bricht das Licht herein durch die Butzenscheiben und auf der Fensterbank liegt ein Totenschädel. Das machten Mönche früher häufig. Der Hieronymus wollte also immer, wenn er lebte, dem Tod standhalten, mit dem Tod konfrontiert sein. Er wollte ihn nicht verdrängen, er wollte sich nichts vormachen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Hier saß der Hieronymus auf der Fensterbank der Totenschädel und dazwischen auf der Ecke seines Schreibpultes stand ein Kruzifix. Das heißt, was sah der Hieronymus? Er sah immer den durchkreuzten Tod. Der Tod war immer durchkreuzt. Die Verwandlung war schon angebrochen. Gottes Programm, die neue Welt. Und wenn Gott neue Welt schafft, dann kleckert er nicht, dann klotzt er. Da geht es nicht um ein Reich von Seelen nur, sondern da geht es wirklich um neue Welt. Die ganze Schöpfung wird neu. Wir können uns das nicht vorstellen. Ich würde Ihnen gerne mal, ich sage es jetzt mal theologisch, einen eschatologisch verwandelten Elefanten vorführen. Die ganze Welt wird verwandelt. Wie möchte wohl so ein Elefant aussehen? Wir können das überhaupt gar nicht denken. Aber Gottes Schöpfung, neue Schöpfung, wird nicht kleiner sein als die alte. Römer 8 steht, auch die Kreatur sehnt sich nach der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Verwandlung heißt, Gott macht das Ganze neu, eine neue Welt. Der Dichter Heinrich Böll hat einmal gesagt, Gott ist ein alter Materialist. Das meinte er so, wenn Paulus sagt, dies Verwesliche wird anziehen, Unverweslichkeit, dann zog er sich in seine wenigen Haare, die er noch hatte, dies Verwesliche wird anziehen Unverweslichkeit. Und wenn er sagte, dies Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit, dann kniff er sich in die Backe, dies Sterbliche muss anziehen Unverweslichkeit. Neue Kreatur, neue Schöpfung. Aus dem, was heute ist, macht Gott auf wunderbare Weise durch Verwandlung eine neue Welt. Blumhardt hat einmal gesagt, Jesus ist nicht der große Kaputtmacher. Jesus ist der große Neumacher. Wir werden verwandelt. Die ganze Wirklichkeit wird verwandelt. Das ist die zweite Strophe des neuen Liedes. Wir werden verwandelt. Die dritte Strophe: Eure Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Es gibt ein lateinisches Wort, das ziemlich bekannt ist, auch bei Nicht-Lateinern. Das heißt frustra. Zumindest kennen wir es als das Wort frustriert. Ach, ich bin heute wieder so frustriert. Frustration umlauert all unser Tun und Machen. Nicht? Wenn wir jetzt die Fernsehnachrichten ansehen, im Weißen Haus ist man ungeheuer frustriert. Was hatte man doch für große Ideen mit dem Irak? Und wo stehen wir heute mit unserer ganzen Weltwirklichkeit? Manchmal geht es mir so, dass ich denke, mich wird es wohl noch aushalten. Aber was wird aus meinen Kindern? Was wird aus meinen Enkelkindern? Ist denn nicht alles frustra, vergeblich? Der Tod sagt vergeblich. Der Tod will, dass auch dieses Wort vergeblich unsere Herzen, unsere Psyche bis ins Unbewusste hinein bestimmt. Vergeblich. Wir haben das Wort resignieren. Resignieren, das kommt aus der militärischen Sprache. Wenn man ein Gelände erobert hatte, dann wurde das Signum, das Zeichen, das war die Fahne, auf einen Hügel aufgepflanzt. Wir haben das Stück, dieses Territorium erobert. Resignieren hieß Rückzug. Beim Rückzug nahm man das Feldzeichen wieder mit. Resignieren heißt, die Feldzeichen, die wir einmal nach vorn gestellt haben, im Glauben vielleicht, zurücknehmen und sagen, es hat doch alles keinen Zweck. Und nun steht da, non frustra. Eure Arbeit ist nicht vergeblich. Sie wird nicht ins Leere hineingegeben. Da hatten wir kürzlich auf dem Schönblick die Evangelisation Gott erlebt. Und der Titel war richtig. Da konnte man es mitbekommen, wie Menschen nach vorne gingen. Und was geschah da? Da geschah Österliches, da geschah Neuschöpfung, da geschah Verwandlung in ein neues Leben hinein, nicht vergeblich. Ich erzähle jetzt kurz von dem Beginn der Mission in Korea, so wie ich das vor Jahren einmal gelesen habe und im Gedächtnis behalten. Ich kann für die Einzelheiten mich nicht verbürgen, aber so habe ich es behalten. Das ist die Geschichte von einem Missionar, der nach Korea kam, nicht nach Korea kam und doch nach Korea kam. Vor 150 Jahren mit einem Schiff wollte er nach Korea und das Evangelium verkünden. Aber als man mitbekam, was der Mann wollte, da hielt das Schiff. Und er sollte nicht einreisen dürfen. Was macht dieser mutige Missionar? Er nimmt seine Bibel in koreanischer Übersetzung und springt kühn vom Deck herunter ins Wasser. Er will schwimmend Korea erreichen, das Evangelium dorthin bringen. Das gelingt auch ganz gut. Nur als er fast das Land erreicht hat, steht da ein Soldat mit einem Gewehr. Und der schießt auf ihn und trifft ihn tödlich. Aber mit der letzten Energie, die der Sterbende noch hat, wirft er die Bibel auf den Strand. Vergeblich. 10 Jahre später kommt der nächste Missionar. Er selber glaubt, er sei der Erste. Aber als er Korea erreicht, diesmal gerät's, da findet er dort eine kleine Gemeinde vor, die sich ums Evangelium sammelt. Jener Mann, der dort geschossen hatte, der hatte die Bibel aufgegriffen. Und von daher hatte sich neues, österliches gebildet. Eure Arbeit ist nicht vergeblich. Das war der erste Missionar, der nicht nach Korea kam und doch nach Korea kam. Nicht vergeblich ist eure Arbeit. Das gilt auch für uns. Kopos steht da im Griechischen. Und Kopos heißt Plackerei. Es ist schon manchmal eine mühselige Arbeit. Nicht nur für einen Dirigenten, der etwas einüben muss. Kopos, Mühe und doch nicht vergeblich. Unser Gebet vielleicht für einen Alkoholiker. Und es will sich nichts ändern und wir beten schon so lange. Oder Eltern, die für ihre Kinder beten, dass sie endlich doch zum Glauben kommen möchten, ist nicht alles vergeblich? Archimedes, der große griechische Physiker und Mathematiker, der die Hebelgesetze erfunden hatte, der hat einmal gesagt, man gebe mir einen festen Punkt außerhalb der Erde und ich will die ganze Erde bewegen, aus den Angeln heben. Das sagte der Archimedes. Und der Christ Søren Kierkegaard, der sagte, es gibt solch einen festen Punkt. Das ist der Platz, wo ein Christ betet. Der soll die Erde bewegen. Unser Gebet ist nicht vergeblich in dem Herrn. Mich hat das sehr beeindruckt, dass ein großer, inzwischen verstorbener Schauspieler einmal sagte, einmal in seinem Leben, er musste unendlich viele Rollen spielen, solche und solche Bösewichte und junge Liebhaber und alles Mögliche. Einmal in seinem Leben muss man etwas Großes von Jesus gesagt haben. Das kann doch wohl jeder von uns. Einmal im Leben etwas Großes von Jesus. Eure Arbeit ist nicht vergeblich. Non frustra. Ich bin am Schluss. Wir stehen vor einer letzten Alternative. Im Grunde ist es die einzige Alternative, die es wirklich gibt. Verwesung oder Verwandlung. Altes Lied, das zum Tod hingeht, neues Lied, das das Leben preist. Der Tod sagt, einmal müsst ihr alle dran glauben. Ihr müsst dran glauben. Jesus Christus sagt, nicht einmal, sondern heute dürft ihr alle dran glauben. Nämlich daran, dass das Leben erschienen ist, dass es Vergebung gibt, dass die neue Welt angebrochen ist. Ich las von einem Märtyrer, der erschossen werden sollte. Und dann sagte er den Leuten, die die Gewehre auf ihn anlegten, lebt wohl, ihr Toten. Ich gehe ins Leben. Verwandlung. Das ist die Parole des Reiches Gottes. Verwandlung, das ist die Regierungserklärung Jesu Christi. Siehe, ich mache alles neu. Verwandlung, das ist unsere Freude und unsere Hoffnung. Amen.